Herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen, Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Ranghild Struss und Johann Clausen sitzen mir wie immer als Expertenteam gegenüber und heute haben wir uns ein echtes Mammutprojekt vorgenommen. Wir haben hier heute schon ein bisschen was erarbeitet und uns dieses große Projekt zum Schluss aufgehoben. Es geht nämlich um eure und unsere Kindheit. Und ich möchte direkt dazu sagen, dass wir natürlich bei so einem Riesenprojekt nicht ansatzweise irgendwie vollständig sein können, ja, und das, den Anspruch können wir nicht haben und wollen wir auch gar nicht haben. Also seht es bitte als die Chance, euch mal mit diesem Thema zu beschäftigen und vielleicht ein paar Ansatzpunkte zu finden. Und genau, mehr soll das auch nicht sein. Und wir sind natürlich wie immer gespannt, was ihr dazu sagt. Also spielt uns gerne eure Meinung, eure Fragen und alles, was im Anschluss so in euch bewegt wird, dazu über alle Kanäle zu uns. Genau. Lieber Johann, wieso sollten wir überhaupt uns mit unserer eigenen Kindheit beschäftigen? Ich höre so in mir die Stimme, oh Mann, ey, vielleicht ist das auch gar nicht so eine gute Idee. Jetzt sind diese Wunden geheilt. Warum sollte ich die denn jetzt eigentlich wieder aufreißen? Was bringt denn das überhaupt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Genau, sollten da wirklich Wunden sein, dürften wir auch noch einmal vorwegstellen, die so traumatisierend oder schlimm sind, dass man sich damit erstmal gar nicht imstande fühlt zu beschäftigen, dann sollte man das natürlich bitte auch nicht machen mit so einem Podcast oder einem Austausch, sondern sich richtig professionell da begleiten zu lassen, also richtig therapeutische Hilfe und Unterstützung zu suchen oder eben erstmal zu merken, wow, da ist was so Intensives, dass man das erstmal nochmal vielleicht wirklich sein lässt, weil das natürlich, die Seele ist sehr kräftig und macht auch eigentlich alles richtig, nämlich wenn wirklich irgendwo was ganz Schlimmes passiert ist, dann ist dies auch erstmal so, dass man dann vielleicht seelisch gesehen das erstmal irgendwo so ein bisschen geparkt hat und bis es dann irgendwie reif ist, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, wie du das eben gerade schon so ein bisschen eingeleitet hast, ist es, glaube ich, in Dosen immer total gut, da mal wieder hinzuschauen, sowohl vielleicht, weil einem irgendwie auffällt im Alltag, oh, da kommt gerade ein kindlicher Wunsch in mir auf oder oh, da habe ich gerade ein Gefühl, wie als ich irgendwie 12 war. Insofern könnte man das erstmal so ganz positiv mitschwingen lassen. Und für uns geht es ja immer darum, hier zu gucken, dass man nicht in der Vergangenheit verweilt, sondern eben schaut, hey, wie bin ich eigentlich geworden, wie ich jetzt bin, beziehungsweise welche Dynamiken, welche Facetten haben sich in mir ausgeprägt und entwickelt, quasi so als Lösungsstrategien oder als gewisse Muster, was für Umgänge entwickle ich. Und da hilft es immer total, einmal auch im Sinne dieser respektvollen und liebevollen Blick zu schauen, wie war es möglicherweise in meiner Kindheit, wobei auch das natürlich Geschichten sind, die man sich letztlich erzählt.
Aber warum sollte ich das überhaupt tun? Also das ist mir noch nicht so ganz klar. Nehmen wir jetzt mal an, es sind keine total gravierenden Traumata, die ich heilen muss. Also irgendwie ist alles so ganz okay abgelaufen und trotzdem haben wir ja alle irgendwie hinderliche Prägungen wahrscheinlich. Also werdet ihr mir jetzt gleich erklären. Wieso sollte ich denn da hingucken, wenn ich jetzt in meinem Leben ganz gut zurechtkomme?
Ja, also es geht ja gar nicht immer darum, dass man irgendwas Schlechtes macht, sondern ganz im Gegenteil. Man kann, um noch mehr Potenzial oder noch mehr Freude zu entwickeln, sagen wir immer, es macht total Sinn, sich noch mehr ins Bewusstsein zu holen. Also ganz viel läuft einfach unbewusst ab und ein Blick in die Kindheit kann total dabei helfen, immer noch mehr einem so ein bisschen, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie als würde man Licht reinbringen und noch mehr eben aus sich rausholt.
Ich glaube, dass ein Blick in die Kindheit auch deshalb total gut ist, weil wir ja auch heute noch von kindlichen Schlussfolgerungen, also von Glaubenssätzen, Überzeugungen und inneren Mustern geleitet werden, die wir ganz früh und ganz unbewusst ausgeprägt haben. Und das muss nicht immer problematisch sein, aber es kann natürlich so sein, dass diese kindlichen Schlussfolgerungen oder diese Schutzmechanismen, die wir vielleicht auch mal erlebt haben, dass die heute nicht mehr zu dem guten Benefit führen, den wir eigentlich beabsichtigt haben. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir immer wieder vielleicht in den gleichen emotionalen Endzuständen landen, wenn wir uns in Konflikten, in Beziehungen befinden oder wenn irgendwas nicht so gut läuft bei der Arbeit oder so. Und an unseren KlientInnen kann man das sehr gut erkennen. Also wir beraten ja nicht nur Schüler, Studenten und Absolventen, sondern auch Berufserfahrene und Führungskräfte, Inhaber, Vorstände. Und da merkt man sehr deutlich, dass doch auch gerade das Berufsleben mit seinen Rollenprägungen, mit seinen Machtsystemen häufig Anlass dazu gibt, nochmal in alte Muster zurückzufallen, also quasi etwas wiederzuerleben, emotional, also im Erfahrungssinne, was im Grunde genommen schon ganz alt ist. Und wenn ich nicht dahin gucke, wo das herkommt, wenn ich nicht erkenne, aha, welchen Sinn hatte das mal und wird dieser Sinn heute überhaupt noch erfüllt, oder ist es nicht vielleicht heute eher hinderlich, dass ich mich in Meetings immer zurückhalte, weil ich eben vielleicht ganz früh gelernt habe, dass der Teppich der Harmonie über alles gelegt werden muss und dass man besser nicht aufmuckt, ne? Also da, wo ich heute vielleicht nicht mehr von diesen Schlussfolgerungen über mich selbst, über andere, über die Welt oder von diesen Schutzstrategien profitiere, da ist es doch hilfreich, die vielleicht mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen.
Und wenn ich das jetzt möchte oder irgendwie vorhabe, mal einen Blick in meine Kindheit zu werfen, woran erkenne ich überhaupt, wo sind quasi die Ansatzpunkte, wo ich mal hingucken könnte? Ja, also wenn ich jetzt eben weiterhin davon ausgehe, das Gefühl ist so ganz okay und zwischendurch reagiere ich mal besonders emotional oder stecke in irgendwelchen Konflikten, aber ich komme so ganz okay zurecht. Woher erkenne ich, wo meine Triggerpunkte sind, wo ich dann nachbohren kann?
Ja, das sind ja echt super gute Fragen heute auch wieder. Ich würde sagen, eigentlich überall da, wo möglicherweise deine Reaktionen nicht ganz so sind, wie du das vielleicht von dir kennst, also dass du irgendwie vielleicht ganz in Rage kommst oder mal trauriger wirst, also dass es irgendwelche Reaktionen und Emotionen gibt, die du vielleicht anders erwartet hättest in der Situation. Ich finde das, oder das finden wir, kann immer ein super Türöffner sein, um zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Weil wenn es ja wirklich faktisch so ist, dass du das Gefühl hast, es ist gar nicht situativ oder der Situation in Anführungsstrichen erwachsen angemessen, dann ist eben die Frage der Reife und natürlich der kindlichen damaligen Entwicklung auf jeden Fall schon mal auf dem Feld. Und häufig rekreieren wir eben unbewusst auch Dinge, wie Rangit gerade schon so schön sagte, aus der Kindheit ins Erwachsenenleben, eben dass wir zum Beispiel so Dynamiken wie was fair oder unfair ist oder wer eben in der Besprechung wann drankommt oder eben so ganz klassische, eigentlich eher kindliche Verteilungsdynamiken zeigen sich plötzlich im Erwachsenenalter und sind dann im Grunde, merken auch alle, nicht mehr ganz so passend.
Also wir sprechen ja heute viel von dem inneren Kind, ne, was eigentlich ja nur ein Repräsentant für die Anteile in uns ist, die stark von der Kindheit geprägt sind und die heute noch aktiv sind, ne, also die heute noch eine Rolle spielen. Und jetzt kann vielleicht jede Zuhörende mal überlegen, wie überproportional emotional man im Streit manchmal agiert. Und in dem Moment selbst sind wir ja der vollen Überzeugung, auf jeden Fall recht zu haben, ne? Also wenn man dann sowas sagt wie, auf niemanden ist Verlass, alles muss ich hier alleine machen, wenn ich's nicht mach, macht's keiner oder so, ne? Oder man vielleicht sagt, du nimmst mich überhaupt nicht wahr, du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, du verstehst mich gar nicht, ne? Und dann steht vielleicht dein Partner, deine Partnerin vor dir und weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wo sie da den Haken finden soll, um überhaupt einzuhaken, weil du so in deinem Film bist. Das ist immer eine ganz gute, ein ganz guter Hinweis dafür, dass wir im Nachhinein dann auf uns selbst schauen und dann auch, ne, sagen können, ja, vielleicht war das jetzt gar nicht so doll oder vielleicht habe ich auch gar nicht das so ernst und radikal gemeint. Also immer, wenn man nie, immer, nicht sagt, ne, dann ist das ein ganz guter Hinweis. Und wo sich dieses innere Muster des inneren Kindes, also die sehr früh angelegten Muster auch noch zeigen, sind in unseren Schutzstrategien. Also wenn ich jetzt zum Beispiel total perfektionistisch bin, um auf jeden Fall jeden Fehler zu vermeiden oder wenn Schuldgefühle mich derart quälen, dass ich eben doch meinen Vater irgendwie dreimal in der Woche anrufe oder wenn ich mangelndes Vertrauen in meine Mitarbeitenden habe und deshalb irgendwie stark kontrollierend bin, dann sind das im Grunde genommen Schutzstrategien, die aufgrund einer empfundenen frühen Verletzung ausgebildet wurden. Und wenn die aktiv werden, und das kennen wir ja, ne, wenn wir da so ein bisschen in der Übertreibung sind, dann ist das schon eher ein Hinweis auf einen kindlichen Anteil in uns.
Du hast ja diese Streitsituation gerade so richtig lebendig hier vorgeführt. Genauso werden das viele kennen. Kann man daraus ableiten, dass das vor allem mit den nächsten Personen im Leben, dass das innere Kind da besonders rauskommt, oder kann man das daraus nicht ableiten? Also eigene Kinder und Partner, naja, zum Beispiel, oder Eltern?
Also vermutlich Menschen, die einem besonders nahestehen, können das vielleicht noch schneller in einem auslösen. Aber ich würde sagen, da gibt es keine bestimmte Kausalität. Es ist eher so, dass das innere Kind als Metapher ja immer präsent ist, quasi wie in unseren ganz vielen Schichten und unserer Persönlichkeitsdynamik sind die immer aktiviert und werden dann eben möglicherweise in einer Situation besonders herausgeholt und rausgefordert. Und das kann aber ganz plötzlich kommen und das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn man es als Chance sehen kann. Währenddessen betrachtet man sich vielleicht als irgendwie vollkommen irgendwie gar nicht passend oder doof oder sogar im Recht befinden, so wie Rangel das gerade erzählt hat. Insofern würde ich noch dazu ergänzen, glaube ich, dass es total schön ist, das ja erkennen zu dürfen und dann in den Austausch zu treten, weil das haben wir alle. Und ich würde sagen, man merkt das sogar manchmal, wenn Leute das eher negieren und immer noch dabei oder darauf beharren, dass die Situation quasi vollkommen gerechtfertigt war, so und so und explodierend darauf zu reagieren. Dann müsste man sagen, hey, also da bräuchte vielleicht mal einen geschützten Rahmen oder ähnliches, dass man dann nochmal da genauer hinguckt, weil im Grunde, wenn man so in Rage gerät, dann kann man schon sagen, da ist auf jeden Fall was.
Genau, das sind ja diese Situationen, in denen wir in sogenannten Komplexen gefangen sind, ne? Das heißt, irgendwas ist in einer Art Konflikt reaktiviert, sodass wir eigentlich nicht mehr aufs Heute, sondern aufs Gestern reagieren.
Und das ist wirklich so? Also das ist richtig ein körperlicher... Wie funktioniert das?
Nicht körperlich, sondern ein Komplex ist erstmal ein total emotional aufgeladenes Gedankengebilde, was in deinem Unbewussten abgespeichert ist. Also irgendwas, was du als frühen Beschluss gefasst hast, ich kann ja gleich mal ein Beispiel geben, oder was du früh erlebt hast und was quasi in deinem Unbewussten als Gedankengebilde bis heute lebendig geblieben ist, ja, und emotional aufgeladen, weil es eben aus Situationen entstanden ist, in denen du dich vielleicht nicht besonders gut gefühlt hast, in denen du Schmerz hattest oder in denen du Angst hattest oder traurig warst oder so. Und um auf deine Frage zurückzukommen, das muss gar nicht unbedingt nur mit nahestehenden Personen ausgelöst werden, sondern das kann ja auch im beruflichen Kontext sein, ne? Also gerade wenn es zum Beispiel um unterschiedliche Hierarchiegebilde geht, dann werden ganz häufig so Autoritätsthemen reaktiviert, ne? Und dann haben wir eben die Leute hier sitzen, die sich wahnsinnig aufregen über ihre wahnsinnig autoritäre Chefin, die also vollkommen zu Unrecht immer versucht zu unterdrücken, zu kontrollieren und zu bestimmen. Und wenn man sich erstens die Situationen dann genau erklären lässt oder zweitens sogar KollegInnen aus dem gleichen Team auch noch coacht, dann merkt man, hey, es ist nicht die Realität, die über deine Gefühle bestimmt und über deinen Blick auf die Situation, sondern deine Erfahrung. Und deine Erfahrung ist eben maßgeblich davon geleitet, wie diese frühen Ereignisse emotional abgespeichert sind. Und wenn du zum Beispiel eine sehr autoritäre Mutter hattest, von der du dich im Grunde genommen ein bisschen unterdrückt und vielleicht sogar teilweise auch in Ohnmacht gebracht gefühlt hast, dann kann, wenn deine Chefin zu dir sagt, ich möchte gerne, dass du das bis Freitag erledigst, in dir etwas ganz anderes gehört werden, nämlich, ich bin hier der Chef und du machst das, was ich will, und wenn du das nicht bis da und dahin fertig, ne, so. Also diese Reaktivierung dieses Komplexes lässt dich dann eben in eine Komplexepisode geraten. Das heißt, du reagierst im Grunde genommen nicht auf deine Chefin, sondern auf deine Mutter und willst dich jetzt endlich mal richtig wehren, ja? Und das machst dann entweder aktiv, indem du sagst, kommt überhaupt nicht in Frage, dafür habe ich keine Zeit, finden Sie jemand anderen oder finde jemand anderen oder gib mir mehr Zeit. Oder du machst vielleicht auch passiv oder du beugst dich dem, ne? Du kannst dich immer entweder auflehnen, anpassen oder dich quasi verweigern.
Das ist eigentlich wie so eine Art Programm, das dann plötzlich abläuft. Wenn du da mal drauf geachtet hast, können wir auch allen Zuhörerinnen ans Herz legen, dann kann man sich dabei auch irgendwann mal beobachten, wenn es soweit ist, weil dann merkt man, oh, ich fahre gerade quasi aus der Haut oder ich bin gerade so betroffen, als hätte mir jemand mein rotes Fahrrad vollkommen geschrottet, als ich 5 Jahre alt war und das war mein Lieblingsstück. Oder ich fühle mich wieder so klein, als hätte ich an der Tafel gestanden und hätte irgendwie zum zweiten Mal einen Satz falsch geschrieben und die ganze Klasse hat irgendwas dazu gesagt oder auch nicht. Also das heißt, man wird wie so quasi in der jetzigen Zeit, also im jetzigen Zeitpunkt wird quasi einmal so alles verknüpft mit alten Erfahrungen, kommt dann zur Aufführung. Also deswegen Aufführung finde ich auch ein schönes Wort, weil es fast eben in so einer Dramaturgie kommt, wo man, wenn man die Person mag und dabei beobachtet, vielleicht denkt, okay, heftig, das ist ja fast eine schauspielerische Performance. Für diejenige Person fühlt es sich halt wirklich heftig und furchtbar an unter Umständen. Und das dann eben irgendwann in einem ruhigen Moment mal sich anzuschauen und mit beispielsweise Introspektion oder eben natürlich auch in der Coaching-Session oder bei uns einem Tag oder unserem Online-Verfahren und Kurs, das kann natürlich total helfen.
Und muss das denn immer negativ sein? Weil ich denke, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, denke ich auch an viele so Erlebnisse, auf die ich jetzt noch total zurückgreifen kann.
Ja.
Wir hatten da mal, musste ich in der Vorbereitung dran denken, haben wir mal so eine Kindheitsmeditation gemacht, wo wir genau umgekehrt geguckt haben, was uns ins Bewusstsein geholt haben, was wir in unserer Kindheit Positives ins Heute holen können, um das eben auch jetzt zu nutzen.
Genau, und das sind aber ja Ressourcen und nicht unbedingt diese Triggermomente, ne? Ich halte das auch für total sinnvoll, mal zu gucken, was habe ich denn alles in meinem Toolkoffer? Und Stefanie Stahl hat ja das Sonnenkind und das Schattenkind ins Leben gerufen. Das Schattenkind ist eben das Belastete und das Sonnenkind ist das, was diese ganzen positiven Erfahrungen gespeichert hat und auch heute reaktivieren kann, ne?
Auch ein schönes Bild ist dieses Orchideenkinder und Löwenzahnkinder. Das ist dann nochmal eine andere Metapher. Löwenzahnkinder, die können eben überall, eigentlich sind so kraftvoll ausgestattet, dass sie quasi überall gedeihen und Orchideenkinder brauchen eben ganz anderes Umfeld, finde ich auch ein schönes Bild. Sind natürlich beides Extreme und dazwischen ist logischerweise ganz viel
das
Raum.
Kontinuum.
Genau, und zum Beispiel bei Inner Voice, Inner Choice, unserem Online-Coaching-Kurs, geht es ja zum Beispiel in einem Modul auch um die Kindheit, ne? Und auch da machen wir eine Kindheitsmeditation, weil dadurch, dass diese ganzen inneren Muster, Gedanken, Überzeugungen, Glaubenssätze in dem Unbewussten abgespeichert sind, ist es auch gar nicht immer so einfach, die im Hier und Jetzt so klar auseinander zu klamüsern, ne? Und da ist es ganz wichtig, dann auch die positiven Erinnerungen, die einen auch heute noch stärken, hervorzuholen. Die können zum Beispiel auch gute Energiequellen sein, ne? Wenn ich merke, hey, ich habe jetzt einen Bürojob und ich bin sehr leistungsorientiert und nehme den eigentlich auch gerne wahr, aber irgendwie habe ich das Gefühl der schwindenden Energie, dann kann ich vielleicht mal in die Kindheit zurückgehen und stelle dann fest, hey, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, wir haben am Stadtrand gewohnt, ich war die ganze Zeit irgendwie auf Kirschbäumen unterwegs und im Winter bin ich durch den Wald Schlitten gefahren. Dann hat mir das ein bestimmtes Freiheitsgefühl gewährt, was ich vielleicht heute noch einmal ein bisschen reintegrieren könnte oder möchte ins Leben. Ne?
Ja.
Nichtsdestotrotz sind es ja vor allen Dingen in den Lebenssituationen die problematischen Anteile, die vielleicht dazu führen, dass die Beziehung oder das Vorhaben, was ich gerade habe, nicht so gestaltet werden kann, wie ich es mir wünsche. Ne? Und das sind eben diese sogenannten Komplexe, die da auftauchen.
Und hat das jeder? Oder gibt es Menschen, also es gibt ja auch Leute, die bei uns sitzen und wenn wir dann nach der Kindheit fragen, die das total positiv alles wirklich in Erinnerung haben und wirklich nur von schönen Erinnerungen berichten, verdrängen die das dann oder gibt's vielleicht bei manchen das innere Kind im Sinne von negativen Triggern gar nicht?
Also das kann eine Möglichkeit sein, dass man was verdrängt, aber man kann es auch erstmal im Nachhinein alles als total positiv empfunden haben. Eben glaube, das Wichtigste ist, das eben wieder nicht in der Bewertung zu tun, sondern eben zu schauen, was kommt da eigentlich und was erzählen die sich eben für eine Geschichte letztlich, was haben die für Erfahrungen gemacht, was hilft, was tut gut. Und in der Regel kommt man schon auf Themen, die sich in irgendeiner Art Dynamik oder Muster, was Rangel ja vorhin sagte, mal ein Lösungsversprechen war, eben möglicherweise in der Kindheit, was aber für heutige Erwachsenenverhältnisse eben nicht mehr das Passende für einen ist. Und das wird man logischerweise in allen Beziehungen, ob das jetzt bei Kolleginnen ist oder eben wirklich bei ganz nahestehenden Beziehungen, das kann auch sogar mit Taxifahrerinnen oder Ähnlichem passieren. Also meistens wird sich etwas im Hier und Jetzt manifestieren und zeigen, was möglicherweise dann eine Entsprechung in der Kindheit hat. Aber da braucht man auch nicht immer ewig nachsuchen, weil meistens zeigt sich's trotzdem im Hier und Jetzt.
Und es ist ja sogar so, dass wir nicht nur in bestimmten Situationen diese Muster rekreieren oder wieder raufholen, sondern wir scheinen in unserem Leben sogar manchmal Situationen zu suchen, die dieses Gefühl erneut in uns auslösen, weil das Seelische ja immer nach Heilung sucht. Also deine Psyche will auf dem Weg der Selbstwerdung ja möglichst viel von dem loswerden, was ihr nicht gut tut, und möglichst viel von dem ins Leben integrieren, was dich zu deinem authentischen Weg bringt.
Also kein Zufall, dass wir drei hier sitzen in diesem Job.
Ich hoffe, aus der vollen Freude des Sonnenkindes heraus, aber auch da ist es ja so, dass Trigger auch im Arbeitsleben gesetzt sind. Ne? Jetzt wissen treue Zuhörende ja, dass du eine sehr optimistische, fröhliche, auf Chancen und Möglichkeiten visionär ausgerichtete Person bist. Und da gibt es natürlich schon manchmal den Trigger, dass wenn ich dann sage, nee, das möchte ich so nicht oder das geht nicht oder das wollen wir nicht, dann bist du ja schon auf jeden Fall ein bisschen mehr ärgerlich.
Sauer.
Genau, ein bisschen mehr ärgerlich als ein Mensch, der sich vielleicht in seiner Kindheit nicht durch irgendwas eingeschränkt gefühlt hat oder so. Ne? Also umgekehrt ist es ja auch so, dass sich Menschen immer finden, die auch gegenseitig ineinander diese Trigger auslösen. Und in mir ist das ja manchmal auch ein Trigger, wenn du sagst, ach, das müssen wir doch einfach so und so und so machen, und ich dann innerlich richtig so einen Frust schiebe und denke, ja, und wer soll das dann alles machen? Und da hängt viel mehr dran, als du denkst, und das muss man genauer machen und so, ne? Und das ist dann wiederum mein Trigger, dass ich vielleicht in meiner Kindheit schon eben sehr viel auch Leistung erbracht habe und vielleicht manchmal die auch gar nicht immer so gesehen wurde, ne? Und wann immer ich dann das Gefühl habe, hey, der Aufwand, der in diese ganzen Sachen fließt, dass der nicht adäquat wahrgenommen wird, sondern dass jemand dann so sagt, ach, easy peasy, passt schon, machen wir einfach mal so. Der ist natürlich mein Subjektiver, ne? Und da treffen wir uns.
Aber ganz kurz, du hast gesagt, das ist kein Zufall, weil das war ja meine Frage, ob das nicht eher sich im Privaten zeigt. Also das würdest du nicht sagen, weil ich hätte gedacht, das kann ja nicht...
Nee,
im Job muss es doch ein Zufall sein.
Wir existieren ja immer mit anderen im Austausch. Also man ist quasi nichts ohne die anderen. Und so ist es eben in unserer Gesellschaft, unserer Kultur. Und man kann es auch sehr schön sehen, weil du das ja am Anfang fragst, finde ich auch eine coole Übung, wenn man jetzt gar nicht im Dialog mit jemandem darauf kommen möchte, kann man auch mal schauen, was liebt man eigentlich im Moment für Serien, für Filme, für Lieder, da ist alles drin. Oder vielleicht geht man auch noch ins Theater oder guckt sich eine Oper jedes Jahr einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt an und reagiert da auf eine ganz besondere Art. Meistens ist das nicht einem besonders bewusst, aber man wird Emotionen haben, man wird vielleicht auch an etwas, ein Ereignis oder ein Ding rekreieren. Ja?
Was
also
ich
zum Beispiel liebe Profiler-Stories,
ja.
Und das kommt ja nicht von ungefähr, weil ich mag das total, auch dann eben so natürlich dieses Beobachten, dieses Herausfinden, dieses Verstehen.
Ich glaube, dass Energie nicht in bestimmten Situationen ein- oder abgeschaltet werden kann, sondern das, was dich in deinem Energiekörper mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Persönlichkeit auszeichnet, das ist immer präsent. Energie geht weder verloren, kann noch unterdrückt werden. Das heißt, wenn du zum Vorstellungsgespräch kommst und da mit mir im Gespräch bist, um jetzt mal auf unser persönliches Beispiel zu kommen, dann sprechen ja nicht nur wir beiden miteinander, sondern auch unsere beiden inneren Kinder miteinander. Und dann haben wir immer auch eine Erlösungshoffnung, eine Heilungshoffnung, und wir haben natürlich auch ganz normalen Kompetenzset und eine Rollenbeschreibung, und da ist die ganz normale faktische erwachsene Frage, passt du da rein, kannst du das ja oder nein. Aber es sind ja viele Menschen kompetent, und mehr oder weniger fühlen wir uns von allen gleich angesprochen. Ja? Also ich glaube, dass das Energetische immer präsent ist, und ich glaube, dass wir vor allen Dingen durch die Bahnung unserer Aufmerksamkeit vor allen Dingen auch das im Blick überhaupt nur haben, was uns im Innen beschäftigt. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Filter. Denn alles, was wir erleben, soll eine Bestätigung dessen sein, was wir sowieso schon denken. Wir wollen einfach in dem Sinne Recht haben. Und es gibt eben auch, finde ich, so eine übergeordnete psychische Instanz. Es gibt deinen Weg der Selbstwerdung und der ist viel energetischer beeinflusst, als wir das so denken. Und von daher, glaube ich, kann man auch im Beruflichen sagen, dass wir rekreieren, was sich für uns, und jetzt kommt's, familiar, also gewohnt anfühlt. Und da geht es nicht darum, dass du bist wie, keine Ahnung, meine Schwester, meine Mutter, meine Tante, meine Grundschullehrerin. Da geht es dann darum, dass im Kontakt mit dir in mir ein bestimmtes Gefühl durch die Erfahrung ausgelöst wird, was mir irgendwie bekannt vorkommt. Und wir wählen das, was uns bekannt ist, solange es noch nicht vollkommen sozusagen abgelegt ist.
Ich glaube, wir brauchen mal ein Beispiel. Wir sind jetzt hier gerade sehr abstrakt unterwegs. Ich bin bereit, mal eins zu teilen. Ich habe viel schon im Vorhinein überlegt, genau, was ich so teilen kann. Und eine Sache ist total hier im Job immer noch präsent, mein inneres Kind. Und zwar habe ich viel so Bühnenerfahrungen schon aus frühester Kindheit, was eigentlich mein Sonnenkind eher, was dem eher entspricht. Und da wurde ich aber mehr für mich selbst gelobt als für meine Leistung. Und das hat sich sehr durchgezogen. Und ich weiß noch, in den Anfängen meiner Beratungszeit hier, dachte ich oft, boah, das war heute nicht so gut, wenn ich persönlich, also ich würde sagen, das habe ich bereits geheilt, aber dennoch vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wenn ich persönlich nicht gelobt wurde, dachte ich gleichzeitig, boah, ich war schlecht. Aber es gibt ja eben auch Menschen, die ganz anders loben oder nicht loben wollen oder einfach total analytisch und sachlich und introvertiert vielleicht noch dazu sind, die das gar nicht so aussprechen, wie ich das gewohnt war, ne, in meinem Muster und das dann total schlecht bewertet habe. Ist das so ein Beispiel für ein inneres Kind?
Ich glaube, die Komplex-Episode wäre hier wahrscheinlich eher eine andere, nämlich, dass du dich innerlich fragst, wie sehr werde ich für mich geliebt? Und wie stark muss ich eigentlich performen? Und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du wirst nicht für dich geliebt ausreichend, sondern ausschließlich für das, was du produzierst, fällt quasi dieses Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung nicht als voll gestillt aus. Und das, finde ich, ist eine super spannende Überleitung dazu, dass es mit diesen Komplexen vor allen Dingen darum geht, dass eines unserer psychologischen Grundbedürfnisse vielleicht nicht ausreichend bedient wurde oder nicht auf die Art und Weise befriedigt wurde, wie das für uns als Kind wünschenswert gewesen wäre. Bei den Bedürfnissen geht's, und jetzt um auf deinen Zusammenhang zu kommen, vor allen Dingen auch um das Thema Lustgewinn und Unlustvermeidung. Dann gibt's noch Selbstwerterhöhung.
Das sind jetzt die Grundbedürfnisse.
Genau, es gibt das Grundbedürfnis nach Bindung und dann gibt's auch das Grundbedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Und ich glaube, dass dein Selbstwertthema eben ganz stark in einer Kompensation auch an Leistung und Performance geknüpft wurde, weil du dich vielleicht manchmal gefragt hast, okay, geht's eigentlich genug um mich, ne? Und dieses für dich gelobt zu werden, ist, glaube ich, anders als du eben dachtest, eher so ein Bedürfnis gewesen, um sich selbst gesichert und geliebt zu fühlen, und deshalb soll das rekreiert werden. Und da würde es jetzt, wenn es darum geht, das zu entwickeln, eher darum gehen zu sagen, okay, wie kannst du dich denn unabhängiger davon machen, dein inneres Gefühl von Identitätsberechtigung, von Selbstwert, von Selbstliebe, von dem Urteil anderer abhängig zu machen, sondern das eben noch mehr in dir selbst aufzubauen, in Unabhängigkeit vom Publikum.
Und ich kann ganz kurz nur abschließend zu dem Beispiel positiv berichten, man kann das wirklich heilen, ne? Weil über die Jahre der Beratung würde ich sagen, das ist jetzt eine Geschichte aus der Vergangenheit. Ich habe das Thema nicht mehr so sehr.
Ich darf euch da nochmal einen Dreh aufsetzen, weil das ja spannend ist, weil es ja anscheinend, das ist eine Hypothese, klingt es ja so, als wäre es in der Vergangenheit auch gewesen, dass wenn du dich besonders pudelwohl fühlst on stage, gleichzeitig nicht so viel wert war, wie wenn jemand vielleicht Gartenarbeit verrichtet hat oder irgendwie einen Job nachgegangen ist. Das müsste man natürlich, also das heißt, ob der Inhalt auch dann den Bezugspersonen genau das war, was man quasi, wenn man jetzt professionell denkt und in Arbeit und Karriere, also dürftest du quasi einfach auf der Bühne Spaß haben und du selbst sein, das wäre in Ordnung. Mhm. Dann würdest du gelobt werden. Mhm. Okay. Weil hier gibt es natürlich noch Inhalte, Also es gibt ja immer noch Inhalte, nicht? Das wäre dann die Frage.
Ganz schön viele.
Ja.
ich glaube nicht, dass man Probleme aus der Vergangenheit, und das ist jetzt eine steile These, wirklich lösen kann. Das Problem bleibt ja bestehen. Du hast dich damals so gefühlt, du wirst dich auch heute im Nachhinein nicht mehr damals anders fühlen können. Ja, wir können ja nicht in der Form in der Zeit reisen. Ich glaube, dass es bei der Heilung, bei der Entwicklung, bei dem Weg der Selbstwerdung darum geht, dass wir unseren Charakter so weit quasi unterstützen, dass wir selbst größer werden als die Probleme. Also, dass das eben nicht mehr so ein Trigger ist, weil wir den Weg der Authentizität so weit beschritten haben, dass wir da ein bisschen immun sind. Ne?
Also ist Heilung der falsche Begriff? Oder wie
ja,
würdest
nee, ich finde, man kann schon sagen, es ist ja ein Weg der Heilung. Ich wollte nur sagen, dass es nicht darum geht, jetzt in die Vergangenheit zurückzugehen und das Problem zu versuchen, anders zu machen, denn es war dein Erleben, und ich glaube, dass es auch im inneren Dialog nicht sinnvoll ist, dich jetzt in deinem eigenen Erleben zu korrigieren, ne? Und dem kleinen Mädchen in dir zu sagen, nee, so war es gar nicht, eigentlich war es XYZ und guck doch mal und deine Eltern und so, sondern es geht einfach darum zu sagen, aha, was zeigt mir diese Komplexepisode heute? Also was heißt es eigentlich für mich, wenn ich an der Sicherheitskontrolle am Flughafen stehe und meine Parfümflasche aus dem Handgepäck gefischt wird mit der Aussage, dass sie zu groß ist und deshalb nicht mitgenommen werden darf. Und wenn ich dann ausraste, weil ich mir denke, was soll das? Das sind irgendwie 20...
Jetzt übrigens ein Beispiel aus Ragnhilds
20
Leben.
Milliliter mehr als die Dings, und vor allen Dingen ist dann nur noch eine Pfütze drin. Ja, dann kann ich mal ganz klar sagen, ist das eine Komplexepisode, die mein Thema von... Autorität, ne? Also dieses Grundbedürfnis, nicht genug eigene Autorität, nicht genug eigene Kontrolle über den eigenen Wirkungsraum gehabt zu haben, sicher triggert. Und wenn ich neben mir stehen würde, würde mir auch auffallen, wie bekloppt das ist. Ich stattdessen mittendrin in meiner Komplexepisode, die sich dadurch auszeichnet, dass sie auch nicht aufhaltbar ist. Ja, das ist wie so ein Tsunami. Sie ist überproportional emotional, und drittes Merkmal der Komplexepisode, du bist von außen nicht ansprechbar. Also wenn dann dein Partner noch
schon
sagt,
mit dir reisen, ich habe das schon miterlebt.
Wenn dein Partner oder deine mitreisende Person dann zu dir sagt, komm, ist doch nicht so schlimm und so, dann geht's dir innerlich so krass ums Prinzip, und es ist lächerlich, und deshalb erzähle ich die Geschichte jetzt auch, ist ja schon länger her. So, das heißt, was wird da in mir getriggert? Eben dieses, ich lasse mich von niemandem mehr unterdrücken, mir sagt keiner mehr, wo es lang geht, nichts und niemand wird jemals wieder Macht über mich haben. Das hat mit der Parfümflasche natürlich herzlich wenig zu tun. Ne?
Also ganz kurz zusammenfassend.
Ich habe sie übrigens weder weggeworfen, noch habe ich den Koffer aufgegeben. Ich bin stattdessen einmal kurz rausgegangen und habe mich bei jemand anderem angestellt, und dem ist nicht aufgefallen.
Wir haben ja jetzt zwei schöne Beispiele. Also einmal ist das Grundbedürfnis nach Lust und Unlust, Vermeidung getriggert worden, und bei dir das Autonomiebedürfnis. Also könnte jetzt unsere Zuhörerschaft da draußen überlegen, in welchen Situationen reagiere ich so? So extrem, und welches Grundbedürfnis steht dahinter, oder wie ist jetzt eine Vorgehensweise?
Lass uns doch mal ein Beispiel durchdeklinieren. Wollen wir mal ein Beispiel machen?
Johann, hast du noch eins?
Ja, also ich finde, das ist ja nicht immer eins zu eins kausal. Also, dass man immer sagt, dass es so und so passiert und dann wird es deswegen gelöst oder geheilt. Das Seelische drängt immer auf Ausdruck. Darauf kann man sich verlassen. Und gleichzeitig hat die Psyche Schließungstendenzen, nennt sich das. Das bedeutet, wenn Rangel zum Beispiel vorhin dieses Vorstellungsgespräch sagte, das vermeintlich eine Lösung im Gegenüber darstellt, heißt das nicht, dass das die Lösungsperson ist für dein Thema, was du beispielsweise hast, sondern es kann auch die Hoffnung sein, dass damit ein Bild eben entsteht, dass eine formale Lösung herbeigeführt wird. Zum Beispiel, dass du irgendwie zu einer Führungskraft aufschaust und jetzt in diesem Gespräch das merkst. Das muss aber natürlich nicht eins zu eins.
Das verstehe ich noch nicht so richtig, weil das ist doch zufällig. Das ist ja was anderes als bei der Partnerwahl.
Genau, das sucht sich
oder
unbewusst.
So,
ne? Auch die Partnerwahl ist ja nicht, auch dank und trotz all den ganzen Dating-Apps ist es ja nicht jetzt
aber ist
das
es denn
ein bewusster
zufällig?
Prozess.
Du kreierst eine Möglichkeit. Und die Möglichkeit, die dich am meisten berührt, die wählst du. Und dass es vielleicht zufällige Möglichkeiten gibt, klar. Also wenn ich jetzt zum Kaffeeladen gehe, dann spreche ich natürlich nicht mit allen 48 anderen Leuten, die da in demselben Moment auch sind. Und wenn mich drei Leute ansprechen, dann sage ich vielleicht auch, ja, kein Bock. Aber bei der vierten, bei der hält mich irgendwas. Und klar gab es diese zufälligen Begegnungen, aber wie ich sie verwandle, ist ja nicht Zufall. Also ich glaube, dass nur das haften bleibt, was auch was mit dir zu tun hat. Und das ist eben die nicht zufällige Komponente davon. Und wenn man es aber mal so durchdekliniert, weil ich gebe Johann total recht, es ist ja nicht weder ein Ereignis, noch ist jetzt jede Person, die etwas in dir auslöst, quasi dein Heilungsbegleiter oder so, ne? Sondern es geht ja für dich dann darum, mit den Reaktionen umzugehen. In der Kindheit ist es eigentlich so, dass du ein wiederholtes Erleben hast. Und wiederholtes Erleben bedeutet, dass irgendwelche Ereignisse in dir immer wieder den gleichen Schmerz oder die gleiche Wunde betreffen. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Erfahrung machst als Kind, und übrigens sind das immer nur Interpretationen, ne, die auf einen bestimmten Nährboden deiner Persönlichkeit fallen, deine Schwester oder dein Bruder haben das vielleicht ganz anders erlebt, aber sagen wir mal, du erlebst es so, dass du in der Schule eigentlich keinen Fehler machen darfst. Du hast das Gefühl, immer wenn ich irgendwas Kleines falsch mache, dann ist Papi enttäuscht oder Mami enttäuscht oder ne, so. Also du speicherst irgendwie in dir ab, hey, hier wird irgendwie mein Gefühl nach Selbstwerterhöhung nicht bedient. Und das ist natürlich alles unbewusst, ne? Kein Kind mit 7 weiß, was Selbstwerterhöhung ist. Also, du merkst aber irgendwie, ich fühle mich dann immer nicht so gut. Und auch das ist noch nicht das, was den Komplex ausmacht, sondern jetzt wird's interessant, nämlich welche Schlussfolgerungen ziehst du aus diesem unangenehmen Gefühl? Und die Schlussfolgerung dann irgendwie so, es reicht nie oder ich bin nie gut genug oder ich muss perfekt sein, das sind dann so innere Überzeugungen, die dich dein ganzes Leben lang leiten, ne? Und du entwickelst dann aufgrund dieser Schlussfolgerung, also aufgrund der Interpretation, ich muss immer perfekt sein, ich bin nie gut genug, es reicht nie, man muss sich anstrengen, man muss einen hohen Anspruch haben, was auch immer deine Schlussfolgerung war.
Das sind jetzt alles Glaubenssätze, die...
Genau, es sind innere Überzeugungen, also Interpretationen dessen, was dir eigentlich passiert ist, ja, um irgendwie Sinn daraus ziehen zu können. Dann entwickelst du eine Schutzstrategie. Das heißt, du bist vielleicht ein Oberkontrolletti, du bist vielleicht total perfektionistisch. Vielleicht ist aber auch deine Schutzstrategie der absolute Rückzug, weil du denkst, hat eh alles keinen Sinn, ich bin sowieso nie gut genug, also verfalle ich in Lethargie oder in Verweigerung, ne? Also es ist jetzt eben die Frage nach der Schutzstrategie, weil genau die kombiniert mit dem Glaubenssatz, den du entwickelt hast, dann im späteren Leben hinderlich ist. Sagen wir mal, diese Person hat also irgendwann eine Führungsposition. Und dann ist sie jetzt innerlich immer noch getriggert von, es reicht nicht und man muss immer besser werden und keiner ist gut genug und so. Und hat jetzt vielleicht ein perfektionistisches, ein kontrollierendes, ein sehr stark ehrgeiziges, leistungsorientiertes Muster daraus entwickelt. Dann überträgt die das natürlich auch auf ihr Team. Ja, so. Und dann geht's eben weiter, was ich meinte mit diesen Komplexepisoden, wenn dann das Team auch dieses Gefühl übertragen bekommt, ist es nie gut genug, dann lernen die vielleicht die Hilflosigkeit bei der Erstellung von, keine Ahnung, einem Dossier oder einer Präsentation innerlich zu denken, ach Gott, was soll's, ne? Der findet sowieso immer was. Also, weil brauche ich mich jetzt auch gar nicht so stark anzustrengen, weil letztendlich, also ob ich nun 3 oder 18 Fehler mache, ist auch Latte. Und dann macht diese Führungskraft die Erfahrung, siehste, habe ich doch gesagt. Keiner genügt meinem Anspruch, ist alles immer nicht gut genug. Am Ende muss ich das dann alles immer noch selbst machen und so. Es reicht nie, ist der Satz, der irgendwie ständig präsent ist.
Also das liegt daran, weil wir uns ungern selber korrigieren?
Naja, weil das einfach unbewusst in dir verankert ist. Du, das ist wie ein Steuerungsmoment in deiner Persönlichkeit. Du kannst ja gar nicht anders als dir selbst Ausdruck verleihen. Und dann ist eben dieser Ausdruck des Konflikts, der daraus vielleicht entsteht, ne, dass du dann schlechte Bewertungen von deinen Mitarbeitenden bekommst oder dass du selbst nicht wirklich Zeit und Raum hast, um dich über um strategische Aufgaben zu kümmern, weil du ständig die Fehler aller anderen ausmerzt oder so. Das führt dann dazu, dass du vielleicht selbst einen Konflikt in der Arbeitswelt erlebst. Und das, und so sind wir eingestiegen, hat dann die Möglichkeit für dich mal hinzugucken, ey, wie bin ich eigentlich gesteuert und ist es eigentlich heute noch hilfreich? Und reagiere ich eigentlich wirklich auf meine Mitarbeitenden oder rekreiere ich etwas, was ich in der Grundschule als wahnsinnig schmerzvoll erlebt habe? Und das geht mit allen anderen Schutzstrategien auch, ne? Wenn du jetzt irgendwie harmoniesüchtig bist oder wenn du nicht delegieren kannst oder wenn du keine Schwäche zugeben kannst, wenn du nicht um Hilfe fragen kannst, wenn du andere immer dominieren musst. Also wir haben alle diese Schutzmechanismen. Nochmal auf deine Frage von eben zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die im heutigen Leben nicht auch von Kindheitsmustern gesteuert sind. Also das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt.
Also kann man das auch nicht vermeiden. Also irgendwie prägt man auch seine Kinder, ne?
die prägen sich auch selbst, weil es eben nicht nur darum geht, was du tust, sondern es geht darum, wie das empfunden wird und was daraus interpretiert wird. Deshalb sagt man ja auch, kein Geschwisterpaar hat dieselben Eltern. Also wenn du jetzt meine Schwester interviewen würdest über meine Eltern, dann würde sie dir andere Personen beschreiben als ich vielleicht. Nicht in allem, aber in Feinheiten schon, weil ihr Erleben ein anderes war, weil sie ein anderer Mensch ist. Und das, obwohl wir nur anderthalb Jahre auseinander sind.
Also in unserer Logik geht es vermutlich eher so darum, die Entwicklungsaufgaben für sich festzuhalten. Also es gibt einen ganz tollen Psychiater, oder den finde ich ganz spannend, weil der eben auch sagt, dass wenn man Kinder zum Beispiel hat, das fand ich gerade schön an deinem Beispiel, dass die einem immer, wenn man natürlich kurz in Ruhe als Eltern raus sich beamen kann, einem immer quasi noch die Entwicklungsaufgabe vor die Füße werfen, in Anführungsstrichen, die quasi doch übrig ist. Wie man darauf natürlich dann reagieren kann im Alltag, das ist nochmal eine andere Frage und ob man sich da Unterstützung sucht. Aber es ist nicht quasi, das Kind per se macht irgendwas nicht oder ist falsch, sondern meistens, was weiß ich, wenn das nicht aufräumt und das einen wirklich wahnsinnig fertig macht, dass man dann damit im Grunde eine Entwicklungsaufgabe hat. Und ich finde, das hat auch was viel Beruhigenderes, wenn man eben das menschliche Dasein sowieso eher als einen dynamischen Prozess betrachtet und nicht als eine Festlegung, läuft gerade was gut oder falsch, sondern eher, welche Entwicklung liegt gerade an. Und das kann man ja auch auf Altersstufen gucken. Also jetzt sind eben mit irgendwie über 40 bei mir liegen natürlich andere Entwicklungsthemen an als möglicherweise mit 14 und wahrscheinlich, nehme ich mal an, mit 60 nochmal wieder andere. Und je nachdem, mit wem du dich natürlich auch, mit welchem Tribe und welcher Gruppe du dich umgibst, werden dadurch vielleicht auch nochmal andere Themen sichtbar.
Und ich glaube, dass es in ganz vielen Beispielen, die Zuhörende vielleicht auch kennen, deutlich wird, ne? Also du hast vielleicht zwei Mitglieder im Team, die vollkommen unterschiedlich auf kleine Kritik reagieren. Die einen sind super defensiv und rasten aus und sind beleidigt. Die anderen schämen sich vielleicht und gehen ganz schnell in Fleiß und Gehorsam über. Also und die dritte Person hat vielleicht gar kein Triggerthema mit Kritik und denkt sich, ach cool, ja danke, okay, mache ich, ne? Also wie reagierst du und wie gesund ist das für dich? Und mit gesund meine ich, wie sehr dient es dem Zweck, den du quasi in einer bestimmten Situation erfüllen möchtest? Ja, und in der Arbeitswelt geht es natürlich darum, dass du mit möglichst viel Kraft und Freude die Aufgaben erledigen darfst, auf die du Lust hast, mit Menschen, die dir gut gefallen. Ne? Und alles, was dem im Weg steht, also wenn du dich zum Beispiel, keine Ahnung, in Teammeetings immer wieder von anderen Menschen unterbrechen lässt oder wenn du dich in Teamentscheidungen übermäßig anpasst und da eigentlich so ein bisschen Frust schiebst, ne? Wenn du umgekehrt ständig die Person bist, die alles nochmal in Frage stellen muss und nichts stehen lassen kann, wie es ist und dafür dann aber nicht mit Lob und Anerkennung überschüttet wirst, also wenn das nicht sozusagen innerhalb deiner Rollenbeschreibung förderlich ist, sondern wenn es dadurch dann ständig so ein bisschen knirscht, dann kann man sich sicher sein, bist du auf jeden Fall schon nah an einer Entwicklungsaufgabe oder eben vollkommen im falschen Umfeld. Ne? Und ich wollte nur zu Führungskräften nochmal sagen, wir haben ja häufiger mal Führungskräfte im Coaching, die vielleicht auch ein bisschen eine Entscheidungsschwäche haben, ne? Und die viel Kritik bekommen von ihrem Team, dass sie sich nicht klar positionieren zum Beispiel oder so, ne? Und mit diesen Führungskräften kann man wirklich ganz verlässlich in die Kindheit zurückgehen und sehen, dass auf welche Art und Weise auch immer es die bessere Strategie war, sich rauszuziehen, sich neutral zu verhalten, nicht zu entscheiden, ne? Und das dann anzuschauen als sozusagen ersten Schritt der eigenen Heilungsreise, nämlich das zu reflektieren, das zu verstehen, das ins Bewusstsein zu schicken, ist auf jeden Fall schon mal etwas, und das ist das Spannende, was dir dann im nächsten Moment ermöglicht, zwischen irgendeinem Trigger und deinem Verhalten zumindest mal einen Raum einzurichten, in dem du eine Antwort gestalten kannst und nicht im Affekt reagieren musst.
Wie ist das? Ich erinnere so mehrere Menschen aus meinem Umfeld, die sagen, boah, ich erinnere mich irgendwie gar nicht. Also so die Zeit zwischen 7 und 11, die ist bei mir wie ausgelöscht. Ich kann da gar nicht mitmachen. bei der Kindheitsübung. Gibt's das oder haben die das dann verdrängt?
Ja, nee, auf jeden Fall. Also das Verdrängen ist ja auch eine Strategie. Hm. Zu verdrängen ist ein Bewältigungsmechanismus. So,
und wie gehe ich dann vor?
Also wenn du kein Problem hast, dann musst du gar nicht vorgehen. Also ich glaube, dass die Frage eigentlich immer nur da sinnvoll ist, wo du merkst, hier läuft irgendwas nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Und bei dem Fall, den du gerade geschildert hast, könnte man dann ja mal hinschauen, hey, ist vielleicht auch heute manchmal so, dass mir Verdrängung oder Verleugnung oder Ablenkung oder so einen Strich durch die Rechnung macht, weil dann wäre nämlich genau das Thema sozusagen.
Ja, dass man das Phänomen eigentlich, wie es sich zeigt, dann einfach mal annimmt. Also man müsste nicht immer dahin schauen, wenn man jetzt das vergessen hat oder verdrängt hat oder einfach sich nicht mehr erinnern mag. Das kann ja viele Facetten haben, dann wäre das überhaupt nicht schlimm. Also es gibt's total viel.
Man kann aber auch mit Familienmitgliedern mal sprechen, ne? Was wir zum Beispiel auch in Teams häufig erleben, ist, dass eigentlich Geschwisterrivalitäten reaktiviert werden. Also da sind zwei Leute im Team und die vorgesetzte Person lobt Person A öffentlich. Und Person B ist also sowas von auf 190. Und warum wird diese Person jetzt so in den Vordergrund gestellt und was soll das? Und immer will die sich dann Lob ab, ne? So. Da merkt man ja an der Reaktion schon ziemlich schnell, okay, ist leicht übertrieben. Und dann mal zu gucken, okay, wie war es denn eigentlich mit meinen Geschwistern in Bezug zu den wichtigen Bezugspersonen und mit denen dann vielleicht auch mal darüber zu sprechen und die auch zu interviewen, zu sagen, wie hast du es eigentlich damals erlebt, wie hast du mich erlebt, wie hast du dich gefühlt, wie hast du Mami und Papi erlebt und so. Weil häufig alles, was im Unbewussten abgespeichert und vielleicht so ein bisschen mit dem Deckel versehen ist, auch erstmal wieder hochkommen kann, wenn man diese Themen ins Gespräch bringt. Also wenn man vielleicht ein bisschen mehr drüber spricht, als einfach nur abstrakt sagt, okay, ich muss mich jetzt mal kurz erinnern, so, ne?
Ja, oder ein Thema ist ja auch, dass wir in den Beratungen schnell feststellen, dass oder gemeinsam mit den Klientinnen feststellen, dass die sich häufig unbewusst immer wieder in ähnliche Situationen bringen, die von außen betrachtet oder für sie selber erstmal so aussehen, als wäre es ganz unabhängig voneinander. Aber das Gefühl und quasi das, was sie daraus machen, ist immer ähnlich. Das kann auch im Beruf ganz ähnlich so sein, dass man irgendwie wieder nicht befördert wurde oder wieder ein Streitthema hatte mit einer neuen Person oder wieder XY. Häufig sind das dann Bindungsthemen. Und da, wenn man jetzt diese Folge hört, könnte man zum Beispiel mal schauen, kenne ich sowas, dass ich das Gefühl habe, ich quasi gerate immer wieder in eine ähnliche Situation. Das kann auch in Beziehungs- und Partnerschaften kommen und das gar nicht zu bewerten oder als gut oder schlecht oder dafür Sorge zu haben, sondern erstmal zu gucken, wie zeigt sich das eigentlich?
Und ich glaube, dass es dann vor allen Dingen darum geht, wir sagen ja im psychologischen Zusammenhang, sich zu beeltern, ne? Also dann einmal in der Vorstellung heute als die erwachsene Person, die du bist, zurückzugehen und sich zu fragen, was hätte denn die ideale Mutter, der ideale Vater, und zwar losgelöst von deinen tatsächlichen Eltern, sondern wirklich diese Frage nach dem Archetypischen, ne? Der ideale Vater, die ideale Mutter, wie hätten die sich verhalten können? Weil das Wichtige heute ist, dass du genau das, was du damals gebraucht hättest, versuchst in dein heutiges Leben zu integrieren, ne? Also sagen wir mal, du hast dich und da hatte ich neulich eine Klientin, die sagte immer so lustige Sachen, während sie erzählte, nämlich, dass ihre Chefin sie behandelt wie ein kleines Kind und dass sie ihr gar nichts zutraut und so weiter. Und interessanterweise kannte ich die Chefin, weil ich auch noch andere Leute aus dem Kontext im Coaching hatte und war ganz erstaunt über diese Aussagen und hatte die auch von niemand anderem aus dem Umfeld bisher gehört. Und da kam eben raus, dass dieses trotzige und widerwillige Verhalten, was sie ihrer Chefin gegenüber dann an den Tag gelegt hat, dass das eben auch wirklich Probleme gemacht hat, ne? Und dass das zu einer negativen Mitarbeitendenbewertung geführt hat. Und da konnte man ganz klar sehen, okay, hier wird so ein Autoritätskomplex eben ausgelöst, ne? Dass sie sich von ihrer eigenen Mutter häufig sehr stark kontrolliert gefühlt hat, sehr lange noch als kleines Mädchen behandelt gefühlt hat und dass das eben quasi durch diese Persönlichkeit der Chefin reaktiviert wurde.
Wie kann ich das nachbeeltern?
Genau, da geht's dann um die Frage, was hätte ich denn eigentlich von der idealen Mutter quasi gebraucht? Nochmal, es geht nicht um deine eigene Mutter, sondern es geht einfach um eine abstrakte Figur, ne? Die Mutter, die archetypische Mutter. Da ging es dann eben um die Frage, okay, was hättest du denn gebraucht? Wie muss man denn mit dir sprechen, damit du dich auch anerkannt fühlst, ne? Und jetzt kommt es noch total spannend. Die hatte sich mir vorgestellt und hatte mir einen Spitznamen genannt. Und ich kannte die ja vorher gar nicht und habe, als sie sich mir vorgestellt hat, ich habe sie mit ihrem richtigen Namen angesprochen, hat sie gesagt, nee, du kannst ruhig zu mir sagen, mit einem Spitznamen. Und das ist energetisch so spannend, weil ich in dem Moment, das war ja ganz zu Beginn des Tages, dachte, hä, aber du bist doch kein kleines Mädchen. Und das war so interessant, weil das habe ich ihr dann zurückgespiegelt, dass nämlich diesen Dialog, den sie quasi von ihrer Mutter gehört hat, und es muss noch gar nicht mal so sein, dass die Mutter wirklich so sie angesprochen hat, aber wie sie das wahrgenommen hat, den hat sie internalisiert. Das heißt, sie selbst spricht mit sich wie ein kleines Mädchen manchmal. Und genau.
Das ist total spannend, weil das nennt Paul Watzlawick, nennt das die problemerzeugende Lösung. Also du hast quasi eine Strategie entwickelt und dadurch, dass du dich aber sowohl in dem Beratungskontext am Anfang, was ja glücklicherweise ein geschützter Rahmen ist, in dem man das dann modellieren kann, also den Rahmen transformieren kann, hat sich das mit der eben Chefin genauso ausgedrückt, wie sie eigentlich gar nicht gesehen werden will. Gleichzeitig hat sie sich genauso trotzig unbewusst verhalten, wie das eben auch als Kind der Fall war.
Und das
dann
meinte,
wird das rekreiert.
Genau, das meinte ich mit rekreieren dieser Situation, weil ich glaube, dass das Unbewusste schon die Situationen auch wählt, in denen Wachstum möglich ist, ne? Und mit dieser Chefin sich jetzt anders auseinanderzusetzen, indem sie das, was die Chefin sagt, vielleicht mal mit dem Erwachsenenohr hört und nicht mit dem Kindohr. Und das kann man ja trainieren, ne? Man kann ja wirklich sagen, hey, wenn die sagt, kannst du mir mal bitte das und jenes bringen oder kannst du das ablegen oder so, dass das eben nicht von oben herab ist, sondern dass das im Teamgedanken eben jeder hat seine Rolle, eine gute Verteilung der Aufgaben geht, dann kann man das ja lernen, das als Erwachsene zu hören und nicht als Kind und dementsprechend dann anders reagieren. Und das finde ich eben so toll daran, und da schließt sich der Kreis, sich mit der Kindheit zu beschäftigen, dass das, was wir vielleicht heute aus dem Unbewussten hochkommen lassen, indem wir dann kleine Komplexepisoden durchleben, dass das für uns ein totaler Wegweiser dafür ist, wie wir frei werden von diesen Affekten, wie wir frei werden von der inneren Fremdsteuerung und stattdessen eben das Leben leben, was wir als Erwachsene gerne gestalten wollen.
Da wäre noch wichtig, eben nicht in Opfertäter zu denken. Das ist mal super wichtig. Das merken wir immer wieder. So Shaming, sondern wirklich da einmal in Ruhe hinzugucken, ohne das zu bewerten und dann eben zu schauen, ob man gerade jetzt dafür die Energie hat. Also es macht auch nichts. Man kann sich das auch in ein paar Jahren nochmal angucken. Nur wichtig ist, dass man es wahrnimmt.
Und es ist auch wichtig, und da schließe ich auch nochmal einen Kreis, das Sonnenkind dafür auch zu aktivieren, ne? Sich also auch zu fragen, hey, was macht mir denn besonders Freude? Was kann ich besonders gut? Was stärkt meinen Selbstwert und so? Und in eigener Sache vielleicht auch nochmal, ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen, oder zumindest ist das, was ich gehört habe, dass ich meine Fähigkeiten nicht nach außen tragen soll und dass ich bescheiden sein soll und so, ne? Und deshalb fällt es mir heute natürlich total schwer, Selbstmarketing zu machen. Also das ist wirklich eine schwierige Übung. Es gibt extrem viele Vorträge, bei denen ich eigentlich vielleicht auch auf tolle Produkte von uns hätte hinweisen können. Und weil das aber in mir so verankert ist, dass man das nicht macht, habe ich damit große Schwierigkeiten. Und das ist natürlich bei der Unternehmensgröße, die wir inzwischen haben, auch ein bisschen ein Problem, ne? Weil es natürlich besser wäre, wenn wir ein bisschen mehr aufmerksam machen würden auf das, was wir tun. Und zum Beispiel mit diesem Podcast ist es ja auch so, wir kriegen wirklich, das berührt mich so tief, wir kriegen so schönes Feedback. Und mit schön meine ich nicht nur Lobhudelei, über die ich mich natürlich auch freue. Wir kriegen auch tolle Anfragen. Wir kriegen tolle Thementipps. Wir haben auch echt super Bewertungen bekommen. Und dafür wollte ich mich mal bedanken, weil das ja für mich eben so schwierig ist, quasi auf unsere Produkte aufmerksam zu machen. Und wenn ich mir dann diese Bewertungen von unserem Podcast durchlese und die persönlichen Nachrichten, die wir auch geschickt bekommen und was der dann bewirkt, dann bin ich wirklich so hochgradig dankbar dafür. Auch vor allen Dingen, dass unsere Arbeit durch die Hörenden unterstützt wird, indem die Folgen auch weiterempfohlen werden. Ne? Also an dieser Stelle kann ich mich jetzt selbst überwinden und sagen, hey, wenn ihr diese Folge hört und euch gefällt, was wir machen, dann leitet sie doch einfach mal weiter, macht Freunde auf unsere Arbeit aufmerksam. So könnt ihr uns darin unterstützen, unsere Arbeit noch weiterzutragen und mich darin unterstützen, meine Komplex-Episode zu überwinden.
Und was da ja auch so schön ist, du bist ja nicht alleine hier, ne? Das Team wächst und wächst und wir sorgen ja auch dafür, ne? Dass das irgendwie mehr nach außen getragen wird von all diesen ganzen Inhalten. Und dann machst du mit und teilst dann quasi das Thema parallel dazu.
Also wann immer jetzt von euch so innerlich ein Trigger spürbar ist in Richtung, ich bin nicht genug, das ist unfair, warum immer ich, warum darf ich nie, also immer wenn so Autonomie-Themen, Bindungsthemen, Lust- und Unlustgewinnung oder auch so dieses Selbstwertthema irgendwie so Sand im Getriebe verspüren lassen, ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, oh, hier ist irgendwas schief und ich ärgere mich so doll und ich komme da nicht raus und so, dann lohnt sich auf jeden Fall die Frage danach, woher kenne ich das Gefühl? Und da wirklich mal auch einen Moment dabei zu bleiben und sich richtig zu fragen, hey, wenn ich zurückgucke und mein Unbewusstes frage, dem Kanal der Intuition die Möglichkeit gebe, mir genau die Situationen hervorzuspulen oder die Beziehungen vor das innere Auge zu rufen, die damit was zu tun haben, dann glaube ich, kommt man diesen Themen auf jeden Fall sehr viel näher. Also die Frage, woher kenne ich das Gefühl?
Und das echt auch dann dazu immer als Lösungsstrategie zu sehen. Also es war eben für den Moment genau das Richtige für dich und deine seelische Heilung und Entwicklung.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ich bin ganz beeindruckt, wie viel wir doch von diesem riesigen Thema, was man ja fast nicht in eine Stunde packen kann, also haben wir weiterhin natürlich nicht den Anspruch, aber ich finde, wir haben ganz schön viel angesprochen und wir sind jetzt gespannt, wie ihr damit umgeht und wie ihr das so findet. Und wenn ihr noch weitere Themen dieser Art habt, die ihr gerne hier mal von uns besprochen haben wollt, dann schickt uns die gerne an voninnennachaußen@struss-und-klausen.de. Rangelt hat ja den Werbeteil übernommen. Deshalb bleibt es mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.